ist da so ein Vogel, der macht und dann bist du tot. Weil einfach noch nichts, weil du kannst einfach nichts.
Nerd Church. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Nerd Church hier mit Lukas und Daniel.
Hallo, hier bin ich.
Heute geht es um den ewigen Kampf zwischen Licht und Finsternis, den wahrscheinlich alle von euch in der ein oder anderen Form kennen oder schon mal gespielt haben. Wir sprechen über Religion und Glaube in Videospielen. Leider gab es bei der Aufnahme ein paar technische Probleme, sodass nach hinten raus ein paar Audio-Glitches eventuell hörbar sind. Genau. Nach der etwas fastnachtlichen Folge geht es jetzt mal wieder mit ernsten Dingen zu. Das war auch ein HörerInnenwunsch. Ja. Vielen Dank dafür auch für diesen Input. Deswegen ein kräftiges Innos. Daniel, das geht besser.
Ja, ich muss mich da ein bisschen zurückhalten.
Ja. Ja, Glaube in Videospielen, zum Beispiel in Gothic und das Worldbuilding und wie eigentlich Religion in Videospielen in der Regel funktioniert. Darum geht es heute in der Folge. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Mhm. Und auch, wie man selbst und auch NPCs mit Religion interagieren. Und dafür ist es eigentlich wichtig zu klären am Anfang, was ist eigentlich Religion? Daniel, du hast dazu eine Meinung.
Oh, das ist natürlich ein großes Fass, das sehr schwer jetzt zu schließen ist, weil natürlich Religion ganz viele unterschiedliche Schichten hat. Man kann aber schon sagen, dass Religion vor allem etwas ist, das Menschen zusammenführt in einem Glauben an etwas, das diese Welt übersteigt. Im christlichen Kontext reden wir ja von einem Gott, der mit uns unterwegs ist und uns erlöst hat und es einen Himmel gibt und in dem wir quasi auf das ewige Leben zustreben. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Formen von Religionen. Und ich glaube, was ziemlich auffällt, beziehungsweise mit Computerspielen zusammen gut geht, ist, dass es auch Regeln gibt in den Religionen, also sind Systeme, in denen Menschen sich befinden und denen es von Gott gegeben oder von der übernatürlichen Macht gegebene Regularien gibt, an die man sich hält.
Oder auch schön nicht verklausuliert.
Genau, das kann man so sagen.
Bist du Jurist?
Ja. Nein. Genau, und das ist ja in Computerspielen ähnlich. Da muss man sich auch an gewisse Regeln halten, sonst hat es für den Charakter oder für den Spielverlauf unterschiedliche Dinge. Es gibt ja manchmal so Karma-Leisten zum Beispiel, an denen man dann sieht, ob man eher in das Gute oder in das Böse abschweift mit seinem Charakter. Und so ganz klassische Regeln, die wir aus der christlichen Religion kennen, sind, oder aus der jüdisch-christlichen Religion, sind so die 10 Gebote zum Beispiel oder die Bergpredigt von Jesus, die uns so Richtlinien in unserem Leben geben und an die man sich halten kann, wenn man einer Religion oder einem Glauben nachfolgt. Und dem mit dem Unterricht. Das ist jetzt sehr verkürzt ausgedrückt. Wir könnten natürlich als Theologen da noch ungefähr 200.567 Folgen zu machen.
Aber Bücher, ich glaube, Bücher füllen. Bücher,
man könnte man sagen, ja. Ist ja nicht so, als wäre das nicht schon
passiert. Wurden ja auch noch nicht.
Ja. Ja. aber ich glaube, das reicht einfach mal, um das zu zeigen oder zu an das Computerspielgeschehen heranzutreten.
Ja, in die Nähe zu kommen. Und du hast ja auch gesagt, Videospiele haben auch Regeln, ähnlich wie Religionen ja letztlich regelbasierte Systeme sind, wenn man es runterbricht. Und das Faszinierende ist ja auch, bricht man die Regeln, in der Religion wird man dann abtrünniger. Und in Videospielen, wenn du die Regeln brichst, manchmal gibt es eingebaute Regeln, manchmal auch, wenn ich an Speedruns denke, dass du bewusst das Spiel brichst auf möglichst krasse Art und Weise, um dir einen Vorteil zu verschaffen für den Highscore oder eben für die beste Zeit.
So, dann
wirst du, genau, wenn du glitchst oder was auch immer, dann wirst du halt ein Cheater, je nachdem. Und das kann man ja auch auf die Gesellschaft beziehen. Also in unserer Gesellschaft haben wir auch Regeln. Also auch die Gesellschaft ist ein regelbasiertes System. Und wenn ich da ein Gesetz, also eine Regel breche, dann bin ich auch ein Verbrecher. Also auch da gibt es viele interessante Referenzen. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, oder ist ja auch immer noch so, also wenn ich jetzt bei Counter-Strike oder so im E-Sport cheate, dann werde ich halt wirklich hart geächtet, ausgeschlossen und was nicht alles. Aber auch da hat man ja die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Und heute wollen wir halt so einen Überblick machen.
Anti-Cheat-Software.
Oh, hasse ich, ey. Die zieht immer so viel Leistung. Die bräuchte man aber auch manchmal im echten Leben, ne?
Ja, das stimmt.
Dann ist dann der Blitzer an der Straße, ne? Wenn du zu schnell fährst.
Ja.
Und heute wollen wir auch so verschiedene Tropes auf verschiedene Arten von Religion in Videospielen eingehen. Und mit das Erste, was uns da eingefallen ist oder aufgefallen ist, es gibt schon ein paar Spiele, in denen du halt einfach Gott selbst spielst. Also du selbst bist Gott, zum Beispiel in Black and White oder Goddess, das sind schon ein bisschen ältere Spiele. Mhm. Ich überlege gerade, Black and White ist von 2001 und wurde von Lionhead Studios veröffentlicht unter Peter Molyneux. Und das Interessante da ist, du gründest halt deine eigene Religion, du kannst die Menschen mit so einer Hand überall hinsetzen und du hast deinen eigenen Avatar, der dich in der Welt verkörpert. Du kannst aber halt direkten Einfluss auf die Menschen, also auf deine Bürger von deinem kleinen Dorf ist es am Anfang, nehmen, die beschützen, die irgendwo hinsetzen, denen Aufgaben zuweisen, so ein bisschen wie bei den Sims. Aber du kannst mit deinem Avatar auch reinhauen und halt fighten und was nicht alles.
Und vor allem gehst du ja auch gegen andere Götter vor. Also es gibt dann ja andere, also ich weiß gar nicht, ob das ein Multiplayer hatte, aber im Singleplayer gab es dann plötzlich andere Gottheiten, die auftauchen. Ja. Und was ganz faszinierend an dem Spiel ist, ist, dass je nachdem, wie man sich verhält, ich hatte ja eben schon von dieser Karma-Leiste gesprochen, die man so in den Rollenspielen zum Beispiel hat, aber auch da merkt man an der Optik des Spiels, also in einem Avatar, ich hatte früher immer so eine Kuh, und wenn du gute Sachen gemacht hast und hast dann Bäume gepflanzt und alle waren glücklich, dann wurde die irgendwie so weiß und leuchtete vor sich hin und alle haben sich gefreut und haben dich geliebt und so. Und wenn du aber eher, ich sag mal, auf der Schattenseite des göttlichen Daseins standest, wurde die Kuh irgendwann bösartig, rot, verzerrt, Brand, Feuer, was alles gibt. Und die Leute haben dich gefürchtet. Das heißt, man musste sich in dem Spiel entscheiden, ob man geliebt oder gefürchtet wird. Und das war schon auch, ich würde sagen, schon ein Spiel, wo man sich gedacht hat, wow, was, ich meine 2001, da war ich noch jung. Und das war schon damals sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, 2001 war ich auch noch jung.
Da war ich noch in der Schule.
Da war ich noch nicht in der Schule. Ja, und ein anderes Spiel, wo man auch ja letztlich Gott spielt, ist I Am Jesus Christ. Da gibt es seit 2022 die Demo von auf Steam. Wird von Spaceboat Studios veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird jetzt auch für Gründonnerstag, also das ist der 2.4.2026, also dieses Jahr, geplant. Aber
ich habe jetzt schon Angst.
Ja, die haben in der letzten Zeit auch die Veröffentlichung immer wieder verschoben. Also ich verfolge das Spiel schon länger, weil man das für den Unterricht super benutzen kann. Da spielst du nämlich halt letztlich, wie der Name schon sagt, Jesus. Es ist ein Jesus Simulator. Und es fängt an mit der Weihnachtsgeschichte und Himmel, was nicht alles, wird aus dem Evangelium vorgelesen und dann spawnst du in der Welt in Nazareth und redest dann erstmal mit Maria und Josef und kriegst dann als erstes die Aufgabe, Johannes den Täufer zu finden und läufst halt in Nazareth durch die Gegend und suchst den und musst halt ein paar Quests erledigen. Und was ich da cool fand, wofür ich das halt benutzt habe im Unterricht, das hat dir gutes Anschauungsmaterial gegeben, um halt den SchülerInnen zu zeigen, wie hat es zur Zeit von Jesus wahrscheinlich ausgesehen, also wie hat Jesus gelebt. Ansonsten, ganz schönes Trash-Game. Das Gameplay.
Das klingt auch so, ne?
Das Gameplay hat mich jetzt nicht so überzeugt. Später wird man auch noch in die Wüste geschickt und dann vom Teufel versucht und muss den dann betteln. Und,
läuft man dann noch 40 Tage durch die Wüste? Das stelle ich mir ziemlich langweilig vor, ehrlich gesagt.
Ich müsste mal gucken, wie lange ich das Spiel gespielt habe. Es waren definitiv aber weniger als 40 Tage. Also mit Realtime. Du hast einfach Feuerbälle geschossen und hast kassiert. Ich glaube, ich bin in dem Fight dreimal gestorben, weil die Steuerung unklar war. Aber für gewisse Zwecke ganz sinnvoll. Aber das Spiel nimmt zumindest, und so haben es auch die EntwicklerInnen kommuniziert, das Ausgangsmaterial sehr ernst und versucht da wirklich so den Weg von Jesus ein Stück weit nachvollziehbar zu machen. Also guckt mal rein, vielleicht ist es ja was für euch und vielleicht hat sich auch das Gameplay verbessert. Ich muss zugeben, ich habe das echt dann halt vor mittlerweile dann 3 oder 4 Jahren das letzte Mal gespielt. Vielleicht hat sich da noch ein bisschen was verbessert.
Natürlich schon die Frage, ob Feuerball flammende der Flammenball werfende Teufel so biblisch da unterwegs ist, aber das ist immer, glaube ich, nochmal ein anderes, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Aber wie du sagst, das ist schon ganz interessant, dass du sprichst da ein ganz gutes Thema an, dass ja viele Computerspiele, die zum Beispiel so Themenwelten aufmachen, ja auch pädagogische Fragen zum Beispiel mitnehmen. Ne? Also bei dem Black and White, was wir eben hatten, geht es auch die Frage, okay, bist du eher gut, bist du eher böse, wie bist du da unterwegs, wie entscheidest du dich, wie sind deine Entscheidungen, die du triffst? Und bei diesem Jesus-Simulator, ich komme da drüber weg, das ist ja Wahnsinn, ist ja schon auch, dass man sagt, okay, man kann auch irgendwie was lernen. Also dass man sagt, okay, wie war die Umwelt Jesu? Ich erinnere mich damals noch, früher war das ja eher bei das Leben des Brian so, wo man dann auch gesagt hat, okay, man kriegt auf jeden Fall viel von der Welt mit. Also wie war das damals, wie war das mit der Prophetie, dass die Leute da jedem angeblichen Heilsbringer hinterhergelaufen sind und sowas. Und da ist natürlich für die Computerspiele auch schon eine ganz interessante Sache, dass man sagt, okay, da kann man irgendwie auch noch was lernen. Ne?
Ganz auf jeden Fall. Und es ist auch unterhaltsam. Vor einem halben Jahr oder so hat, glaube ich, Hand of Blood auch das I Am Jesus Christ gespielt. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Also man kann auf jeden Fall drüber lachen. Und
das ist schon mal gut.
Und das finde ich ist auch wichtig, dass man bei der Ernsthaftigkeit auch mit der eigenen Religion ein Stück weit scherzhaft umgehen darf. Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit das Wichtigste, dass man nicht alles immer zu ernst und jedes Wort auf die Goldwaage legt. Und auch jede Intention von jetzt Spielen und Co. Aber deswegen machen wir auch die Folge, um so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Und du hattest ja gesagt, ne, mit was für Auswirkungen unser Verhalten im Spiel hat, als Gott zum Beispiel bei Goddess oder Black and White. Das finde ich mega faszinierend in Strategiespielen besonders auch. Denn da hast du ja nicht so die Perspektive von, also ich würde schon sagen, letztlich spielst du ja auch so ein bisschen Gott in zum Beispiel Total War oder auch Anno und so, weil du darfst alles entscheiden und eigentlich kriegst du nie Gegenwind. Aber da hat Religion...
Bei Total War schon.
Ja, je nachdem, wie hoch du die Schwierigkeit stellst. Aber...
Wie groß die Armee ist.
Genau. Also bis die Armee groß genug ist. Weil ich glaube, nur durch Religion kann man in Total War nicht gewinnen. Also habe ich zumindest auch noch nie probiert. Wäre aber mal lustig. Nee. Gibt bestimmt eine Mod für. Gab es jetzt auch eine Mod für Total War zu Herr der Ringe. Aber anderer Sidetrack.
Ja. Auch dazu können wir mal eine Folge machen. Nein.
Genau. Modding ist auch ein geiles Thema. Also Minecraft-Mods und so.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, wir müssen dann auch nochmal eine Unterscheidung machen, aber das machen wir ja später noch, wenn wir uns nochmal Gothic zuwenden, weil wir dann ja ein ganz anderes Glaubenssystem haben, als wir uns jetzt in dem jüdisch-christlichen System bewegen. Aber bei den Strategiespielen ist es ja manchmal so, dass man dann ja so christliche Gebäude errichtet, also bei Total War kann man ja Schulen errichten, also bei dem Empire Total War damals, da hat es dann eine Forschung, entweder mit einem katholischen oder einem evangelischen, also lutheranischen Land. Und dann hast du ja auch, wenn du plötzlich andere Leute in deinem Land hast, weil du was erobert hast, gab es dann noch Unruhen. Und wenn du quasi...
Wenn verschiedene Religionen in der gleichen Region sind, hatte das eher einen negativen Effekt auf deine Provinz? Ja.
Und
umgekehrt, wenn du dann Schulen und so gebaut hast, hat das ja Stück für Stück, ich glaube Runde für Runde, einen halben Prozentpunkt oder so, dann die konvertieren lassen. Und dann, wenn über 50% sind, hattest du wieder den Buff.
Genau, und für gewöhnlich ist ja Religion in so Strategiespielen eher ein positiver Faktor. Zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, bei Europa Universalis, was ja gerade aktuell, also kam ja jetzt im November raus, also der neue, der Fünfer. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass man Entwicklungen in den Religionen, in der eigenen Staatsreligion hat, die dann einen Boni bringt, die Leute natürlich auch viel fröhlicher macht, wenn alle unterwegs sind. Und in zum Beispiel bei Anno oder in anderen Strategiespielen, die eher so eine Baumentalität haben, also bei Europa Universalis geht es ja eher darum, dass man, ich sag mal, seinen Einfluss auf die Welt ausweitet. Und bei Anno geht es ja, glaube ich, eher ein bisschen mal, dass man gemütlich Städte baut und schaut, ob das mit dem Handel gut funktioniert. Also jetzt, Ubisoft da nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist so die Hauptding, jedenfalls empfinde ich das immer so. Und auch da ist jetzt zum Beispiel der Bau einer Kathedrale, einer Großkathedrale, war ja in einigen Anno-Teilen auch ein Ziel. Also da hat man das Spiel gewonnen, wenn man die Kathedrale gebaut hatte. Und die haben ja auch ganz viele Boni gebracht. Und in ganz vielen anderen Strategiespielen sind es immer diese religiösen Gebäude, die Boni bringen, anstatt Mali. Und das ist immer ganz schön zu sehen, dass Religion offensichtlich in diesem Strategiekosmos, sage ich mal, eher einen positiven Einfluss hinterlässt und einen Eindruck hinterlässt, ja, als einen negativen Einfluss. Ja. Also wenn man jetzt davon absieht, dass man bei Europa Universalis auch Glaubenskriege führen kann, aber das ist ein anderes Thema, würde ich sagen.
Und man kann ja je nach Strategiespiel auch seine eigene Religion gründen.
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch nochmal ein besonderer Aspekt. Aber wie du sagst, es ist eher, ich würde mal sagen, ein sehr funktionaler, also Religion hat da die Funktion, für Ruhe und Ordnung oder für Gemeinschaftsgefühl zu sorgen, aber es ist eher ein positiver Blick auf die Religion in den Strategiespielen.
In den meisten Strategiespielen geht es ja dann auch gar nicht um die Frage nach einem höheren Wesen oder nach Gott, sondern da geht es ja eher um eine Funktionalität im eigenen Land, also dass es eine Stabilität gibt, dass die Leute fröhlicher sind, und dass es so ein Gemeinschaftsgefühl ist und dass dein eigenes Land zusammenhält. Ne? Und bei Computerspielen anderer Natur, also wie zum Beispiel bei Rollenspielen, spielt ja eher die Frage nach, was für Wesenheiten gibt es, was ist der Glaubensbezug, den man hat, entscheide ich mich für was Gutes oder was Schlechtes, oder bekämpfe ich einfach auch zum Beispiel Dämonen, wie bei Diablo zum Beispiel.
Aber noch ganz kurz, weil das so ein prägnanter Ton auch in meiner Kindheit war.
Ja.
Wololo. Ich finde, also Funktionen von Religionen in Videospielen, oder besser gesagt, das sind ja die Priester und dann auch die Propheten, also ohne Age of Empires geht's ja nicht. Und deren einzige Aufgabe ist es ja, Leute zu bekehren.
Also und zu heilen.
In Age of Empires, stimmt, ach, heilen, ja, habe ich nie gemacht.
Ja, das war meistens auch
aber,
nicht
die. Genau. Ich kenne auch noch die ganzen Cheatcodes zum Thema Regelbruch und so, um in Age of Empires 2 das Auto mit Maschinengewehren, war es, glaube ich, zu kriegen.
Ja, und ohne Age of Empires hätten wir unser schönes Intro nicht.
Grüße gehen raus.
Ja. Liebe.
Und das finde ich mega faszinierend. Zum einen ist dieser Soundtrack, diese Voiceline so iconic, aber auch, dass halt da die Priester in dem Format wirklich, also die haben keine konkrete Religion, sondern die Religion ist da auch, hatten es vorhin von Gemeinschaft, Gruppengefühl, ist die Zugehörigkeit zu deiner Fraktion, also zu deinem Team. Und das scheinbar auch irgendwie, könnte man jetzt einen weiteren Bogen spannen, dass das scheinbar dann auch eine gemeinsame Religion ist, zu der dann die Leute bekehrt werden, wenn man so will.
Die Farbe dann, die Figur.
Mhm. Und die Propheten fand ich immer am lustigsten, weil die ja, ich glaube, die sind nackt und haben nur diesen Pappaufsteller an in Age of Empires 2, wo drauf steht, the end is near. Musst du mal drauf achten.
Das scheint mir nicht im klassischen Spiel vorzukommen.
Ich schwöre.
Ich kann mich nicht erinnern, aber
gut, das ist auch schon lange her. Du warst da ja auch noch jünger, von daher.
Ja, genau.
Und die hatten ja die Fähigkeit, durch ihre Prophetie, also die möglich, ein Prophet ist ja jemand, der im Volksmund Sachen vorhersagen kann. Aber wenn man es genauer nimmt, ist ein Prophet ja eigentlich jemand, der mit Gott sprechen kann oder von Gott Worte einsouffliert bekommt. Und die hatten die Möglichkeit in Age of Empires zum Beispiel Blitze, Erdbeben und andere Naturkatastrophen zu rufen, die halt dann auch wieder für dein Team von Vorteil waren. Aber das Interessante da, wenn zum Beispiel so einen Sturm geholt hast, dem war das egal, ob Freund oder Feind, Naturkatastrophe greift alle Einheiten an. Also das war 100% realistisch.
Friendly Fire.
An wann rufst du mal hier einen Donnersturm runter?
Nee.
Los, Pikachu, Donnerschock.
Das ist aber ja eher eine Single-Attacke, da triffst du ja nicht so viele.
Ja.
Donnersturm.
Aber, genau. Du hattest es vorhin angesprochen, Videospiele, in denen man Gottheiten auch nicht nur irgendwie nutzt oder Religion nutzt, sondern sogar bekämpfen kann. Da haben wir ja ganz viele verschiedene. Welche hattest du nochmal genannt?
Also zum Beispiel Gothic oder Diablo, aber auch bei The Witcher oder bei... Also es gibt ja an ganz vielen, oder auch bei allen, bei den Skyrim-Teilen, also bei Skyrim-Teilen ist ein bisschen, also bei den Elder Scrolls-Teilen gibt es ja auch unterschiedliche Gottheiten, die unterschiedliche Funktionen haben, die unterschiedliche Buffs geben, wo es auch NPCs zum Beispiel gibt, die mit dir ins Gespräch gehen über die eigenen Gottheiten, über den eigenen Glauben. die dann einen Ausruf ihres Gottes zum Beispiel haben und mit denen man auch interagieren kann und wo man auch Schaden anrichten kann, wenn man zum Beispiel gegen diese Gottheiten oder ja. agiert.
Und aktuell ist ja auch noch Baldur's Gate ein großes Thema, wo man ja auch gegen Gottheiten agiert. Und meistens verstrickt man sich als Main Character dann irgendwie in diesen ganzen Intrigen und den Kämpfen von Engeln, Dämonen und was nicht alles. Also diesem grundsätzlichen Kampf zwischen Gut und Böse, was ja auch irgendwie ein ja, eher religiöses Thema ist. Und das finde ich mega faszinierend. Mhm. Also, und da finde ich, ich finde mittlerweile das Gameplay von Diablo ein bisschen langweilig, aber ich finde die Story halt mega interessant, also was da so dahinter steckt. Also ich gucke mir immer gerne die ganzen Zwischensequenzen und Render-Trailer an, was da einfach...
Ich verstehe nicht, warum die noch keinen Film gemacht haben.
Das ja, verstehe ich nicht. Ich gucke mir immer die Zusammenschnitte an dann auf YouTube, das kann ich sehr empfehlen. Das ist dann fast wie ein Film.
Ja.
Aber es wurde auch eventuell eine Baldur's Gate Serie angekündigt, glaube ich. Also Baldur's Gate 3.
Was wäre denn ja eine D&D-Serie?
Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Man muss ja heutzutage immer mega vorsichtig sein mit Teasern und was nicht alles, ob die nicht dann doch KI generiert oder einfach nur im Internet gestreut wurden.
Ja.
Das geht ja auch ganz schön rum, aber es wäre schon cool.
Aber was zum Beispiel bei Diablo, weil wir es gerade hatten, ist das ja schon auch so eine auf christlicher Mythologie, also frei auf christlicher, jüdisch-christlich islamischer Mythologie beruhendem Background, also wo es um Engel geht, die irgendwie unterwegs sind und um die Erzdämonen, Erzwesen, Erzgegenspieler bis hin zu Diablo natürlich, der als der große Bruder, der Teufel, da unterwegs ist und da man da unterwegs ist und quasi die ganzen Ausgeburten der Hölle, die sich quasi über die Welt ergießen, bekämpfen muss. Da gibt es ja nicht ganz so viel.
Und ein Stück weit ja auch Armageddon.
Ja, schon. Ne? Ja, also schon sehr düster und
also,
sehr.
Das Endgericht und die Menschheit zwischendrin und hat eigentlich die Arschkarte gezogen.
Ja, also schon sehr beklemmend, wenn man es storytechnisch nimmt. Also ich meine, für viele ist das natürlich eher ein spaßiges Schnitzelspiel, sag ich mal.
Beklemmend ist es nur für die Gegner.
Genau. Und aber
die Story hat einiges zu bieten, ja.
Das ist schon wirklich schon sehr. Also, bedrückend auch, wie hoffnungslos die Situation ist. Ne? Also wenn ich dann an den ersten Teil denke, wo erstmal nur die Kathedrale verseucht ist, der Diablo da unten in den tiefsten Niederhöllen in Tristram da unterwegs ist und sich das dann Diablo 2 ja auf die Welt ausweitet und in Diablo und so weiter und so fort. Da ist es natürlich schon so, dass man einen religiösen Bezug hat, aber selbst ja mit diesem eigentlich gar nicht richtig konfrontiert wird. Bei Diablo gibt es ja kein richtiges Charakterentwicklungs- also abgesehen von Talenten, aber...
namenlose Held, die namenlose Heldin.
Ja, schon, ne? Kann man so sagen, oder?
Und,
Und ist aber natürlich trotzdem in diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Ja. Und man kann sich auch nicht entscheiden, ne? Also man hat ja eine Seite gewählt.
Und du bist ja auch ein Mischwesen.
Ja.
Du bist ja ein Nephilim, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ja. Also weder ganz gut noch böse und hast dadurch ja deine Kräfte auch. Aber du hast recht, da ist die religiöse Leinwand im Prinzip wirklich nur Hintergrund für die Story, um das Ganze aufzuziehen. Und deswegen finde ich so Spiele, wo man wirklich auch mit Religion interagieren kann, teilweise interessanter. Zum Beispiel, du hattest es vorhin von Skyrim oder generell Elder Scrolls, Rollenspiele, wo ich dann auch wirklich zu den Steinen gehen kann. Ich weiß gerade nicht, wie die genau heißen, aber diese großen Steine. Und wo du dir dann, die stehen ja für in der Regel Naturgottheiten, wo du dir dann für eine gewisse Zeit, indem du sie anklickst und damit zu ihnen betest, einen Buff holst zum Beispiel.
Ja, in Skyrim kann man das ja sogar so machen, dass die quasi halten. Also man kann sich dann ja einen aktivieren und der bleibt. Also man verschreibt sich quasi einer Gottheit.
Stimmt, ja.
Und gibt dann natürlich ein paar Boni in den Stats, so, ne, wie das regeltechnisch dann umgesetzt wird. Genau, und man kommt aber ja in eine Welt hinein, die von diesem Glauben auch lebt und in der man interagiert und wo man auch Dialoge führen kann, die auch mit diesen Glaubenswelten irgendwie zu tun haben. Und man wird ständig damit konfrontiert, aber eher auf so eine subtile Weise. Ne? Bei Diablo ist alles sehr schnell und bunt und blutig und was auch immer da so. Ja. Und es dient, wie du ja sagtest, nur so als Hintergrundfolie. Und bei diesen Elder Scrolls-Teilen hat man schon das Gefühl, dass man in einer Welt unterwegs ist, die das, wo du denen auch begegnest, wo du Teil davon bist.
Die das auch lebt, ne?
Ja.
Und wo sich das Organische einfügt. Als das, also es ist eben nicht dann nur Hintergrund, sondern es gehört eben zum Worldbuilding auch richtig dazu. Und du kannst eben auch an gewissen Teilen damit interagieren. Oder hast eben auch NPCs, die dann, manchmal auch ein bisschen fanatisch dann mit ihren jeweiligen Gottheiten ja interagieren.
Genau, und es schlägt dir nicht so, so wütend entgegen. Also ich finde, die machen das sehr subtil in diesen Rollenspielformaten, also bei Gothic ja auch, wo das zwar da ist und zur Welt gehört und du, glaube ich, auch das komisch fändest, wenn es das nicht mehr gäbe, weil sich das irgendwie dann ganz komisch in der Welt anfühlen würde. Aber es ist nicht so, dass du an jeder Ecke damit konfrontiert wirst und es dir irgendwie permanent entgegenschlägt, dann irgendwie auf den Sack geht, sondern es baut sich gut in den Gesamt-World-Building-Prozess des Rollenspiels ein. Und das ist ganz großartig. Und das ist ja bei Diablo zum Beispiel anders. Da schlägt dir ja permanent die Mythologie ins Gesicht. Diese fein gebauten Welten in diesen Rollenspielformaten, die haben einfach ein unglaubliches Spielgefühl, kann man sagen, weil es so, ich will jetzt nicht sagen, weil es realistisch wirkt, aber weil die Welt einfach sehr viel besser funktioniert, weil es Elemente gibt, die sie menschlich machen oder realistischer machen. Kann man doch.
Ja, die ihnen halt Charakter geben, ja. Letztlich ja auch. So, also, ja. Die sie, ja, realistischer ist vielleicht schon, die sie ein Stück weit näher an unsere Welt heranholen, weil das sind ja auch alles Tropes, Möglichkeiten, die wir in unserer Lebenswelt auch haben. Also, dass Menschen verschiedener Religionen angehörig sind, dass die Heiligtümer bauen, Kirchen, was auch immer, Gottheiten anbeten und vieles mehr.
Damit schwingen natürlich auch diese Problemlagen mit, die wir im echten Leben kennen. Ne? Also, wenn man betet, hat man ja, also außer man macht das regelmäßig in einem gewissen Turnus oder so, aber häufig hat man ja beim Gebet auch so Bitten oder man ist in der Not oder man dankt für irgendwas oder man geht ins Zwiegespräch mit Gott, weil gerade die eigene Lebenslage das so erfordert für einen selbst. So. Und das hat man in diesen Spielen eben auch. Ne? Man merkt einfach, wie du ja gesagt hast, das wirkt alles, also es hat einen besseren Charakter, es wirkt persönlicher, es wirkt stimmiger, weil man einfach auch merkt, okay, diese NPCs, die da unterwegs sind, oder auch der Spielercharakter gibt es ja auch, hat die gleichen Sorgen oder ähnliche Sorgen wie man selbst. Und das bildet sich ja vor allem in so einem religiösen System, in so einem Spiel gut ab.
Ja, das hat mich immer an The Witcher auch relativ gecatcht, dass das sich zum einen mit vielen moralischen Fragen beschäftigt, Frage nach Leben und Tod, wer ist eigentlich das oder die Monster, sind es die Monster oder sind es nicht vielleicht wir Menschen selbst? Und auch eben dann, wenn es zu Schicksalsschlägen kommt, wer ist dran schuld? Ist die Gottheit dran schuld? Sind es eben diese Monstrositäten und dass auch dem Ganzen so ein Stück weit auf den Grund gegangen wird? Und das ist somit das Wichtigste, wo wir auch heutzutage konfrontiert sind, denke ich. Man kann nicht nur in Schwarz und Weiß denken, sondern es gibt ganz viele Grautöne. Und das ist auch wichtig, das anzuerkennen, denke ich. Und grau ist da vielleicht eine ganz gute Überleitung, denn ein Spiel, was besonders grau war, zumindest habe ich so in Erinnerung, grau, braun, schwarz, war Gothic. Besonders Gothic 1 ist sehr eng verbunden mit meiner Kindheit zumindest und mit meiner Jugend. Wie ist es bei dir, Daniel?
Ja, der Schrei des Scavengers lässt mich immer noch aus dem Schlaf schrecken. Nein, aber es ist schon
PTSD. Also, das was,
ja, wirklich, aber das ist das, wo ich mich als erstes dran erinnere. Ne? Man läuft so ins Minental rein in Gothic 1 und dann ist da so ein Vogel, der macht und dann bist du tot. Weil einfach nur nichts, weil du kannst einfach nichts.
So, ne? Ich füge den in der Postproduktion ein, den Schrei danach, und dann vergleichen wir mal, wie nah du dran warst, um zu gucken, ob das wirklich.
Ob
dein Gedächtnis so gut ist.
Ja, hoffentlich nicht.
Das wäre lustig. Naja, es würde es nochmal bekräftigen.
Ja. Brauche ich doch Hilfe. Ist da so ein Vogel, der macht.
Für mich war das mega prägend, weil ich glaube, das war mit eins der ersten richtigen Rollenspiele, die ich gespielt habe als kleiner Knilch. Und vor allem hat es mein Bruder gespielt, ich durfte zugucken. Aber was mir dadurch einfach auch so nahe gekommen ist, dadurch, dass es so eins der ersten Spiele ist. Und was auch cool ist, das wurde von damals Piranha Bytes, einem deutschen Entwicklerstudio in der Nähe oder in Essen, entwickelt. Und das wurde unerwarteterweise ein ganz schöner Welthit in der damaligen Zeit. Also eigentlich war Deutschland damals ja, ich will nicht sagen, ein Underdog in Videospielsachen, weil es gab ja schon die Anno-Reihe, die relativ erfolgreich war. Aber dass halt von diesem unbekannten Studio, dass so ein Welthit wird, der bis heute auch begeistert, denn eventuell kommt dieses Jahr, zumindest, da sind wir wieder beim Thema Spiele, die angekündigt werden,
ja.
Es wurde ein Remake von Gothic 1 angekündigt von dem spanischen Entwicklerstudio Alchemia Interactive. Da gab es vor ein paar Jahren einen Playable Teaser, der ganz interessant war. Und ja, wir wollen jetzt aber ein bisschen mehr reingehen in dieses Game und vor allem auch in die Lore, in die Religion dahinter. Denn eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, das meiste, was man ja auch neben der Welt an Videospielreligion mitnimmt im Spiel selbst, sind ja kleine Papierschnipsel, Bücher, die man meistens einfach nur das Inventar zu müllen. Aber wenn man da mal reinguckt, da steht mega viel interessantes Zeug drin, wie eigentlich die jeweilige Spielwelt entstanden ist. Und da ist Gothic relativ ausführlich sogar. Also ich muss zugeben, wir hatten damals auch ein, ich glaube, das war von Mogul Power, die Komplettlösung runtergeladen und ausgedruckt. Also es war ein richtig fetter Leitsordner, den wir hatten. Heutzutage braucht man das zum Glück nicht mehr. Da hat man YouTube-Tutorials und was nicht alles. Aber wir hatten ja nichts anderes.
Ja, früher gab es auch bei der GameStar noch, da erinnere ich mich auch dran, da musstest du irgendwie 5 Hefte hintereinander kaufen und dann hatten die quasi die Komplettlösung von Spielen ja auch in so 5 Teilen.
Ja.
Und da gab es auch die CD mit irgendwas darauf, oh Gott.
Genau, das war auch das Coolste, wenn du so Spielesammlungs-CDs hatten. Aber da kommen wir jetzt vom Thema ab.
Ja, ja.
Das wäre vielleicht auch so eine Nostalgie-Retro-Folge.
Ja, merk schon, ja. Wir brauchen mal eine Laberfolge, glaube ich.
Über Spielezeitschriften. Vielleicht könnten wir uns da auch ein oder eine Spielejournalistin reinholen.
GameStar einfach einladen.
GameStar, schreibt uns an.
Kooperation.
Ja, die Spielwelt bei Gothic ist polytheistisch geprägt von der Religion her und es gibt vor allem drei Hauptgötter und noch den Sonderfall mit dem Schläfer. Der Schläfer ist einfach nur ein Avatar, also eine Inkarnation von dem einen Gott, zu dem wir dann gleich noch kommen. Und der ist der Endgegner im ersten Gothic-Teil. Und zwar gibt es bei Gothic drei Götter. Das seht ihr nicht, aber der Daniel guckt mich verwirrt an, wie der Endgegner.
Nein, Lukas, was ist denn ein Polytheismus?
Ja, Poly steht für viel.
Aha.
Und es gibt mehrere Gottheiten, also zum Götter Beispiel quasi, wie im Hinduismus oder auch im Buddhismus. Ja. Viel Gott, viele Götter.
Genau. Also das ist, glaube ich, wichtig im Unterschied zum Monotheismus, der von Christentum, Islam und Judentum erklären, dass es quasi, da wo es ja nur einen Gott gibt, in der Spielewelt von Gothic mehrere Gottheiten gibt. Und das nennt man dann Polytheismus. Das haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt.
Danke für den. Und zwar ist die Hauptgottheit eigentlich Innos, das ist der Gott des Lichts. Und dann gibt es noch Adanos, das ist der Gott der Balance. Und Belia, das ist der Gott des Dunkels, des Bösen, der Nacht. Und das Interessante ist, dass die Schöpfungsgeschichte, sag ich es jetzt mal, so eine Mischung ist aus der Schöpfungsgeschichte, wie wir sie vielleicht aus der Bibel, also aus der Genesis kennen, in Verbindung noch mit der griechischen Mythologie, nämlich das Trio von Zeus, Poseidon und Hades, falls ihr die kennt, also den griechischen drei Hauptgöttern ist. Und ich glaube, da haben sich die EntwicklerInnen von Piranha Bytes so eine schöne Mischung überlegt, und sind da auf ihre ganz eigene Mythologie gekommen, indem sie sich von den anderen haben inspirieren lassen. Und Belial ist auch, das vielleicht noch als Fun Fact, ein Beiname für den Teufel und hat auch eine Verbindung eben mit dem Herrn der Unterwelt, dem Hades. Und ich weiß nicht, willst du den Schöpfungsmythos erzählen, Daniel, oder soll
Nein, ich gerne. Ich hör gerne zu.
Hört.
Ja, ja.
Und zwar war das so, am Anfang gab es nur den Innos und unter Innos, weil der ja der Gott des Lichts ist, da konnte kein Leben existieren, weil er zu hell war. Und deswegen hat Innos sich aufgeteilt und erschuf so Belia, also die Nacht. Belia brachte die Nacht, heißt es in einem der Bücher. Und dadurch konnte Innos dann auch andere Dinge, also Leben, erschaffen. Und das ist eigentlich fast wie der zweite Satz in der Bibel, glaube ich, war es, oder der dritte, wo Gott am Anfang Licht und Dunkelheit voneinander scheidet. Also da schon so eine Referenz. Innos hat sich dann aber nochmal aufgeteilt und erschuf so Adanos. Also zwei alleine hauen nicht hin. Adanos ist die ausgleichende Kraft. Und danach hat sich Innos erstmal, so wie Gott auch, nach der Schöpfung der Welt erstmal hingelegt und hat geruht. Hat ein Nickerchen gemacht und hat den Rest Adanos seinem Bruder überlassen.
Die Tagewoche.
Ja. Kommen wir kurz zu Belia, also dem Herrn der Nacht. Der hatte wohl keine Schlafmaske und deswegen war dem das Licht von Innos zu hart in den Augen. Und der ist dann halt hingegangen und hat die Schöpfung von Innos, also von seinem Bruder, bekämpft und versucht kaputt zu machen. Und das war dann so, dass das auch wieder der typische Kampf war, Licht gegen Schatten. Und der ging so lang, bis sich dann Adanos zwischen sie gestellt hat, um ihn zu beenden. Das finde ich, ist schon mega faszinierend, weil in diesem Schöpfungsmythos kommt dann raus, dass Adanos dann für das Meer steht. Weil das Meer im Unterschied zum Land der Ort ist, wo gleichermaßen Ort und Chaos herrscht, Ordnung und Chaos herrscht und damit Belial und Innos keine Macht haben. Also fand ich so von der Mythologie, die dahinter stehen soll, mega faszinierend. Und was auch interessant ist, später gibt es noch, auch wieder ähnlich wie in der Bibel, mit der Arche Noah eine Sintflut, also eine große Wassermasse, die dann während diesem Kampf der Götter dann auch noch auf sämtliche Geschöpfe niederprasselt und einmal kurz Tabula Rasa macht. Also auch da wieder viele Anleihen, die aus der Bibel stammen und auch aus anderen Religionen. Denn auch ja die drei griechischen Götter, die können sich ja auch nicht immer so gut riechen. Und haben Hades und Zeus haben sich ja auch immer mal wieder bekriegt.
Ja, krass. Ich finde es schon sehr beeindruckend, dass sich Leute, die eigentlich ein, ich sag mal, Unterhaltungsspiel entwickeln, sich überhaupt so große Gedanken über so eine Götterwelt machen, denen man dann irgendwie im Spiel begegnet. Das finde ich super, einfach auch zu überlegen, okay, wie gibt man der ganzen Spielwelt auch irgendwie nochmal ein bisschen Flair. Und dass man sich dann natürlich dann an Sachen bedient, die man so kennt, ist, glaube ich, auch eine gute Sache, weil man sich dann in der Welt auch nochmal beheimateter fühlt, als wenn das jetzt ein etwas komplett anderes wäre. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Und ich glaube, im Spiel ist das ja auch so, dass sich das dann in den unterschiedlichen Robenfarben dann auch niederlegt. Denn der Innos-Gott, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja dieser Feuermagier. Also die Feuermagier sind ja quasi... Also vielleicht formuliere ich das falsch, aber ich habe das im Hinterkopf, dass die quasi die Priester von dem Innos sind.
Genau.
Und der Adanos wird ja quasi im Gothic 2 dann von diesen Wassermagiern in der Nacht des Raben vor allem verehrt und kommt dann in blauen Roben vor. Und so schließt sich das natürlich auch ein bisschen nett, auch in der, ich sag mal, in der im Farbenspiel von Gothic 2. Wie ist das denn in Gothic 1?
Noch kurz zu Belia, weil der wird ja auch verehrt und zwar wird der aber von den Assassinen verehrt, also die sich dann entsprechend auch schwarz kleiden. Also der hat auch seine Anhängerschaft. Also die haben alle drei Priester, die ihn entsprechend verehren und in Gothic 1 kommen zumindest auch die Anhänger von Adanos, also die Wassermagier, die, wie du richtig gesagt hast, die Priester letztlich von ihm sind und auch die Feuermagier vor. Der Belia, der kommt da nicht so sehr vor. Also zumindest nicht direkt, außer eben am Ende durch den Schläfer.
Ja, genau.
Was ich interessant finde, was deutlich wird auch an der Spielwelt von Gothic, dass die Religion da auch ein Stück weit allgegenwärtig ist. Also wenn man da mit den NPCs interagiert, kommt sau oft der Ausspruch eben für Innos, wenn man da mit den Gardisten oder auch eben mit den Feuermagiern redet. Oder auch bei Innos. Ich glaube, das auch, wenn man dann halt sagt, jo, ciao Kakao, sagen die noch, Innos sei mit dir. Also die segnen dich dann auch. Ciao, Kakao. Und das Interessante ist, die sagen das halt, ich sag mal, so wie wenn man in Bayern Grüß Gott sagt. Also es ist jetzt nicht besonders fromm. Ne? Das ist einfach, das gehört zu der ihrer Lebenswelt dazu.
Ja.
Und das sind häufig halt diese Floskeln, mit denen man da konfrontiert sind, aber die auch wieder zeigen, das ist sehr stark religiös geprägt, diese Welt. Und das Einzige, was ich so gemerkt habe, besonders in Gothic 1, wo eigentlich Religion so krass sichtbar wird, auch in der Frömmigkeit, ist der Sumpfkult, also die heißen die Sumpfmagier doch ja. Die Sumpfmagier eigentlich, oder? Nee, wie heißen die nochmal? Verdammt.
Sumpfleute?
Aber der Kult, der sich dann am Ende auch um den Schläfer.
Das Sumpflager heißt es.
Um den Schläfer bildet, die Bruderschaft des Schläfers.
Das
Sumpflager.
Ja, mit dem Sumpfkraut.
Mit den.
Ja,
genau. Also die bewusstseinserweiternden Drogen gehören dann auch manchmal zur Religion vielleicht. Das war auch interessant. Also die Sumpfleute, die wurden von diesem Schläfer, der eben eine Inkarnation von Belia ist, der irgendwie in die Welt gerufen wurde von den Orks. Es gibt auch Orks in Gothic übrigens. Der kann halt den Willen von anderen beeinflussen und brechen, hat die Sumpflagerleute teilweise beherrscht. Und der hat ihnen das Sumpfkraut gezeigt, um die damit noch ein bisschen gefügiger zu machen. Und hat die eben mit einem großen Heilsversprechen, nämlich mit Erlösung, gefügig gemacht und hat denen gesagt, hier, ich kann euch aus der Barriere befreien. Das haben wir nämlich auch noch nicht gesagt. Gothic 1 spielt in einer sehr begrenzten Spielwelt, nämlich im Minental von Corinus. Und da ist es so, dass dieses Minental von einer magischen Barriere, die nichts rauslässt, sondern nur noch Sachen reinlässt, umringt ist. Und dein Ziel ist es, als namenloser Held aus dieser Barriere zu fliehen. Und eigentlich wollen das alle anderen auch.
Genau, und es ist eigentlich ein Gefängnis. Also
ich glaube, ne? Es gibt niemanden, der in der Barriere...
Es ist Gefängnis. Ja. Also
genau. Da wird
man quasi
reingeschickt, um
dann in den Minen zu arbeiten. Deswegen heißt es auch Minental. Um quasi dann die ganzen Sachen dann auch irgendwie für die restlichen Bevölkerung wieder rauszukriechen. Also irgendwie geht es wohl über die Minen schon. Also man kommt ja am Anfang durch die Minen rein. Und irgendwie müssen die Erträge ja auch wieder rauskriegen, oder?
Die haben einen Aufzug.
Ja.
Und den wirst du am Anfang runtergestoßen.
Ja, irgendwie so. Also es war auf jeden Fall ganz wild.
Ja. Und mit diesem Aufzug schicken die halt Essen und so runter ins Minental. Und und ziehen dann halt das Erz wieder hoch. Also da haben die so einen mehr oder weniger beständigen Deal. Und da drin, das sind eigentlich alles entweder ehemalige Gefängniswärter von dieser Strafkolonie oder eben Insassen, also Banditen und was nicht alles. Und dann halt eben noch die Leute aus dem Sumpflager. Und die haben sich eben dann vom Schläfer führen lassen, weil der denen gesagt hat, er befreit sie aus der Barriere. Und deswegen spielen diese Gottheiten auch so eine wichtige Rolle in dem Plot von Gothic, weil die jeweiligen Fraktionen, also es gibt wirklich diese drei Aktionen, man sich anschließen kann, nämlich die Feuermagier bzw. den Gardisten, dem im alten Lager, dann hat man das neue Lager mit den Wassermagiern und den Banditen und dann hast du noch das Sumpflager mit, ich glaube, die haben sich dann Templer genannt, genau. Die hatten halt eine geile Rüstung an und konnten mega gut mit den Schwertern umgehen. Das ist übrigens auch eine Sache, die Piranha Bytes, das Entwicklerstudio, durchziehen. In jedem ihrer Spiele kannst du dich immer genau drei Fraktionen anschließen.
Ja, was aber bei Gothic auch noch interessant ist, im ersten Teil hat man ja eine sehr begrenzte Welt. Und das ist auch Sache der Zeit geschuldet. Ne? Also da hat man ja eine offene, also ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber da hat man ja so eine offene Spielwelt, in der man sich bewegen kann, wie man lustig ist, bis man halt an die Ränder stößt. Und es ist gar nicht so vorgeschriebene Wege, also es gibt quasi kein Questring so, ne? Also dass man den Weg lässt. Und man hat ja schon das Gefühl, dass man in so einer kleinen, isolierten Welt ist und der Glauben, alles, was da so mit Glauben zu tun hat, funktioniert da im Minental sehr gut. Wenn man aber dann Gothic 2 spielt, dass er damit beginnt, dass man aus dem Minental herausgekommen ist, merkt man, dass diese Glaubensdinge, die im Minental gegolten haben, jetzt abgesehen ist vom Sumpflager, glaube ich, auch in der Welt draußen gelten. Also man begegnet auch da den Feuermagiern, denen man sich wieder anschließen kann, und auch den bei der Nacht des Raben, den Adanos-Kultdienern, sag ich mal. Und dann gibt es noch diese Paladin und noch diese Banditen, also die Banditen, die Söldner. Genau, also da hat man quasi diese Fraktionen. Auch wieder ähnlich, aber vor allem halt auch diese Glaubenswelt, die sich dann plötzlich, wo man dann plötzlich merkt, es ist nicht nur Sache dieses Minentals, weil man da irgendwie auf engem Raum ist und irgendwie Hoffnung braucht, sondern ist eigentlich etwas, was in der ganzen Spielwelt bespielt wird.
Und im zweiten Teil ist die Interaktion mit den Gottheiten, zumindest aus meiner Wahrnehmung, noch mal ein bisschen stärker geworden, als eben, also das Minental ist ja kein großer Ort der Anbetung gewesen oder so, sondern die Leute waren da alle eingefercht und unfreiwillig da, aber dann in den Städten von Gothic 2 und auch auf dem Land findest du ja immer wieder Schreine. Und du hast die Paladine erwähnt. Die Paladine, das ist so, ja, wie die Inquisition, also die sorgen für den rechten Glauben und verfolgen die Leute von Belia, also die Assassinen und die Anhänger des Bösen, vereinfacht gesagt. Und die suchen zum Beispiel Schreine von Belia, um die zu reinigen. Und das ist auch so eine der Aufgaben. Ich glaube, sogar Nacht des Raben war das, also in der Erweiterung, dass man mit denen gemeinsame Sache macht. Aber man kann sich natürlich auch dafür entscheiden, die Schreine von Belia selbst zu nutzen und zum Beispiel Hitpoints, also Lebenspunkte, Blut anzubieten, um einen permanenten Buff zu bekommen. Also auch da ist das in die Spielmechanik eingebaut und nicht nur ins Worldbuilding.
Ja. Und das macht es auch so spannend, also dass man sagt, okay, man hat einfach ganz viele unterschiedliche Optionen und die funktionieren auch und man hat auch irgendwie Entscheidungen, die man treffen muss und die dann auch auf den Spielverlauf Auswirkungen haben. Und das ist jetzt bei den Gothic-Spielen, die ja schon, ich sag mal, ein wenig in die Jahre gekommen sind, ja noch relativ überschaubar, würde ich sagen. Genau, und es hat sich aber natürlich, also irgendwie war das schon dann auch, ein Trendsetter zu sagen, okay, diese Art und Weise, ein Spiel zu gestalten, wirkt auch in ganz vielen anderen Computerspielen, die vor allem Rollenspielelemente bedienen, fort, dass die einfach sagen, okay, das ist so gut, dass man, also bei, keine Ahnung, bei Neverwinter Nights hat man ja auch dann dieses, da kann man sich auch zwischen chaotisch, böse und gut entscheiden, also es war ein bisschen aus dem D&D-Universum heraus und wo der Charakter sich dann auch verschiebt, beziehungsweise dann man auch andere Antwortoptionen dann manchmal hat, je nachdem, wie man seinen Charakter spielt. Ja, bei Fable, wo es ja auch jetzt bald einen neuen Teil geben soll, rutscht ja quasi auch die Leiste von gut und böse im Spiel immer hin und her. Man hat andere Optionen, wie man dann mit den Leuten interagiert oder auch nicht. Das heißt, diese ganze Fragestellung nach Glauben in den Computerspielen, vor allem eben bei am Beispiel jetzt von Gothic, zeigt ja auch, dass es auch um moralische Fragen geht und wie man seinen Charakter auch lebt und wie man mit dem unterwegs ist.
Ja, genau.
Und schlägt dann natürlich auch wieder einen Überschlag auf das eigene Leben, auch zu sagen, okay, wie würde ich mich jetzt in dieser Situation entscheiden, wie gehe ich damit um oder teste ich mal aus, was passiert, wenn ich dumme Sachen mache, was hat das für Auswirkungen haben kann.
Das ist der Vorteil an Spielen, ja.
Ja, genau. Zur Not ist mein Game Over.
Genau, also das ist das Coole, ja, wenn ich so verschiedene Optionen habe, ne, dann habe ich auch zum einen einen Wiederspielwert, also es lohnt sich ja für die EntwicklerInnen, das einzubauen, aber ich habe ja auch für mich selbst halt eine Faszination, also merke ich zumindest, dass ich da noch Bock habe, eben an kritischen Stellen einen Speicherpunkt zu setzen und dann nochmal auszuprobieren, okay, was wäre, wenn ich den anderen Weg eingeschlagen hätte. Also dieses Optionen aufmachen ist das, was für mich Spiele so faszinierend macht.
Und das bringt mich auch immer zum Nachdenken, wenn man dann plötzlich an so einem Ort ist, wo man sagt, bitte entscheiden Sie sich jetzt hier und schickt mir Hilfe, was passiert hier? Wo man dann schon sagt, okay, ich brauche jetzt nochmal einen Speicherpunkt vorher. Oder man guckt dann mal ein bisschen, okay, was habe ich bisher gemacht, was könnte das für Entscheidungen nach sich ziehen? Und manchmal sind das ja dann schon ziemlich elementare Sachen, die dann passieren, je nachdem, wie man sich entscheidet. Ja, wenn dann plötzlich NPCs sterben oder so, weil man sich da falsch entschieden hat. Also schon, das ist schon keine leichte Kost manchmal, sag ich mal.
Ich muss sagen, gerade bei den neueren Spielen auch wahrnehme, dass die wirklich so diese grundlegenden Fragen aufmachen. Ne? Was bleibt nach dem Tod? Wer ist eigentlich der oder die Guten? Und wo kann ich mich überhaupt noch richtig verhalten? Jetzt im Gegensatz zu anderen Spielen, wo es eher darum geht, einfach Spaß mitzuhaben.
Genau.
Ich glaube, das war so der doch recht kurze und wie immer, man hätte noch bei viel mehr Tiefe gehen können. Einblick in die Welt der Religion in Videospielen. Ihr könnt uns ja gerne schreiben.
Also in ein paar Videospielen.
Ja.
Es gibt noch viele mehr.
Ihr könnt uns ja gerne schreiben, ob wir ein Spiel vergessen haben,
ja,
was man unbedingt nochmal sich anschauen müsste. Also wir haben auch noch ein paar auf der Liste, die man sich nochmal genauer angucken kann. Zum Beispiel, wir haben jetzt ja eher Spiele genommen, die positiv mit Religion umgehen. Man könnte auch nochmal auf Spiele, die Religionskritik in sich tragen oder mehr oder weniger auch äußern. Das fände ich auch interessant. Aber schreibt uns dazu in die Kommentare oder per Mail an nerdchurch@bistum-mainz.de. Das nächste Mal hören wir uns dann in 2 Wochen, oder?
Ja, wünschen auf jeden Fall einen wunderschönen Resttag, wann auch immer ihr das hört. Bleibt uns gewogen, bewertet uns, gebt uns Feedback, wie ihr es gefunden habt. Empfehlt uns vor allem auch weiter, damit die Community wächst. Und ansonsten, Lukas, kann man nur noch sagen, wir wünschen alles Gute und für Innos.